Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Und als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land. Und das ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld, zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen. Aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen. Und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen. Und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger, holt Schuhe und zieht sie ihm an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot. Und nun lebt er wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und so begannen sie ein fröhliches Fest zu feiern.
So, auch von meiner Seite nochmal ein gutes, gesegnetes neues Jahr. Und ich habe noch nicht jeden persönlich begrüßen können auf diesem Wege, also auch von mir. Ja, wir schauen uns heute das Gleichnis vom verlorenen Sohn an, und das ist, wie man die Bibel im Jahr 2020 liest. Ja. Man schaut ein Video an und es war der Bibeltext, ich weiß jetzt nicht, welche Übersetzung, könnte Lutherbibel gewesen sein. Und ich greife das Thema auf, weil während der Adventsserie hatten wir ja diese vier Ehrentitel von Jesus: Friede, Fürst, ewiger Vater, wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Ich durfte über ewiger Vater predigen und ich dachte, da möchte ich gerne nochmal eine Predigt nachlegen, um wirklich deutlich zu machen, wie gut Gott unser Vater ist. Und dazu möchte ich noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in dir einen wunderbaren Vater im Himmel haben, der so gut, so voller Liebe, so voller Annahme ist. Und wir vergessen das manchmal, Herr. Wir verdrängen das manchmal, wir glauben es manchmal besser zu wissen und zu können. Und du bist der, der wartet auf uns und uns immer wieder einfängt. Und darum geht es auch heute Morgen. Bei dir zu Hause ist immer Platz für uns. Und so bete ich, dass du zu unseren Herzen redest, in Jesu Namen. Amen. Ja, die Geschichte, sicherlich schon die meisten von euch nicht nur einmal gelesen, sondern schon mehrmals gelesen, mehrmals gehört. Und wir hören hier die Geschichte von zwei Söhnen. Jetzt gehen wir nur dem ersten Sohn nach. Und gleich zu Beginn geht es damit los, dass der Jüngere das Erbe fordert und der Vater beiden Söhnen das Erbe austeilt. Das könnt ihr nochmal nachlesen in Vers 12 dann, also jeder bekommt seinen Teil. Und ich habe mich an der Stelle oft gefragt, was treibt diesen jüngeren Sohn dazu, seinen Vater um sein Erbe zu bitten? Also ich denke mal, in unserer Kultur ist es ein extremer Affront gegenüber den Eltern, wenn man um das Erbe bittet als Kind. Es ist fast schon so wie ein Ausdruck, am liebsten wär's mir, du wärst tot. Es gibt manchmal die Situation, dass die Eltern, während sie noch leben, schon das, was sie haben, ein bisschen aufteilen. Aber wenn ein Kind auf die Eltern zugeht, das ist schon eine starke, ablehnende Aussage. Und nicht nur das, es war ja so, dass ja es einen älteren Bruder gab. Und eigentlich wäre der in der Rangfolge der Erste gewesen, dass er irgendwie bezüglich des Erbes etwas initiiert hätte, wenn denn überhaupt. Und es scheint so, als ob der Sohn hier überhaupt kein Interesse an dem Vater und an dem Bruder hat. Ja, man hört ja dann, der Vater gibt ihm das Erbe, aber der Vater, der hat ja einen Hof mit Tieren, mit Knechten. Das heißt, der muss jetzt irgendwie Geld locker machen. Jeder, der ein Unternehmen führt und leitet oder vielleicht sogar einen Hof hat, der weiß, ja, man hat da seine Werte, aber die hat man ja nicht so, dass man die flüssig hat, dass man die einfach so zur Verfügung stellen kann. All das scheint dem jüngeren Sohn egal zu sein. Er will jetzt hier sofort das Erbe haben, er will sich jetzt auszahlen lassen. Und das Erstaunliche ist, der Vater macht es. Er teilt ihm das Erbe aus. Und wir haben es gesehen im Film, dass der Sohn dann das ganze Geld nimmt, er zieht dann weit weg, muss irgendwo ins Ausland gewesen sein, weil die Bauern dort Schweine hatten und Schweine, die gab es in Israel nicht, das waren unreine Tiere. Also er ist sehr weit weggegangen, hat dort sehr viele Freunde gehabt, hat die immer wieder eingeladen, hat sein ganzes Geld durchgebracht, in der Bibel heißt es. Und das kennen wir, ja, wenn man spendabel ist, dann finden viele Leute toll. Aber wenn man eher kleinlich ist, ja, dann ist es schwierig, Freunde zu machen. Und schließlich geht dem Sohn dann das Geld aus und er merkt, er steht plötzlich ohne Beziehungen, ohne Unterstützung, ohne Freunde da. Und an der Stelle sehen wir, dass der Sohn nicht nur überhaupt kein Interesse an seinem Bruder und an seinem Vater hatte, sondern er hat auch überhaupt nicht an sich gedacht. Also was hat er da wohl an Werten bekommen und hat es einfach nur ausgegeben? Er hat nicht daran gedacht, wie es mit seiner Zukunft aussieht und er hat auch kein Interesse gehabt, wie es mit dem Hof vom Vater weitergeht, wie es mit dem Bruder weitergeht. Und am Schluss findet er sich bei den Schweinen wieder, was ja ein Sinnbild ist, im hebräischen Denken, tiefer kann man nicht sinken, als Schweine zu hüten, unreine Tiere. Und wer richtig zugehört hat, er hatte so sehr Hunger, wollte eigentlich von dem Schweinefutter essen, aber keiner gab ihm. Also er hat die Schweine versorgt. Es war ja er, der das Futter zu den Schweinen gebracht hat, aber er hat sich nicht getraut oder man hat ihm verboten oder was auch immer. Also so tief unten war er an der Stelle. Und dann kommt ein sehr schöner Vers, eine sehr schöne Aussage. Da heißt es, und als er in sich ging, das heißt, er war an einem Punkt, wo er nicht mehr wusste, wie es weitergehen kann und er geht in sich und er macht sich Gedanken über sein Leben. Und wie das aussieht, davon sagt die Bibel nichts. Man weiß nur, was er danach tut. Man kann sich das vielleicht so nochmal vorstellen. Er macht sich nochmal Gedanken, Mensch, wie bin ich eigentlich mit meinem Vater, mit meinem Bruder umgegangen? Ich hatte Zeiten, da ging es mir richtig gut. Jetzt habe ich da völlig über die Stränge geschlagen. Was habe ich da eigentlich getan? Wie habe ich mich selber in diese Situation manövriert? Wie konnte ich nur so dumm sein? Also sicherlich war da ein Prozess, den der Sohn an der Stelle so durchlebt hat. Bevor wir im Gleichnis weitermachen, möchte ich nochmal darauf eingehen, zu welchem Anlass Jesus dieses Gleichnis eigentlich erzählt. Wir lesen in Lukas 15 von diesem Gleichnis und Jesus erzählt in Lukas 15 nicht nur dieses Gleichnis, sondern im Vorfeld noch zwei andere, bei denen es genau die gleiche Sache geht. Er erzählt die Geschichte vom verlorenen Schaf, er erzählt die Geschichte von der verlorenen Drachme und dann erzählt er das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und in dieser Situation war es so, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten, dass sie immer wieder Jesus und seine Jünger angeklagt haben, mit welchem Abschaum sie sich abgeben, dass sie immer mit den Zöllnern und Sündern und mit den Randständigen da unterwegs waren und die sich bei Jesus besonders wohl gefühlt haben. Und sie haben ihn dafür angegriffen und kritisiert. Und Jesus wollte mit diesen drei Gleichnissen, nirgendwo sonst in der Bibel erzählt Jesus drei Gleichnisse, wo es um die gleiche Sache geht, wollte er ein für alle Mal diesen Pharisäern und Schriftgelehrten klar machen, welche Menschen Gott wichtig sind. Nämlich die, die wir eher schräg ansehen. Nämlich die, die in der Gesellschaft am Rande stehen. Nämlich die, die das Leben nicht so sehr im Griff haben. Also die damaligen Sünder, Zöllner und Verbrecher oder auch bei uns die mit dem Leben zu kämpfen haben. Und dieses Gleichnis, und das war den Schriftgelehrten und Pharisäern natürlich völlig klar, dass in diesem Gleichnis der Vater Gott widerspiegelt, so wie er im Himmel mit den Menschen umgeht, und dass der Sohn letztendlich all die waren, die die Pharisäer und Schriftgelehrten eben ablehnen. Und es wird deutlich in diesem Gleichnis, wie der Sohn sich entscheidet, nichts mit dem Vater zu tun haben zu wollen. Und hier wird dieses Gleichnis praktisch für uns, auch bei uns. Auch wir waren einmal Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Und noch immer gibt es genug Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Und was macht Gott? Er sagt, okay, das ist für mich okay, das halte ich aus. Ich lasse dich deinen Weg gehen. Und das vergessen wir manchmal, dass Gott, wenn wir uns zurückziehen, er schon irgendwo in der Nähe ist, aber er auch uns zumutet, unser Leben ohne ihn zu leben. Mit all den Konsequenzen, die das mit sich bringt. Mit all den Konsequenzen, die unsere Entscheidungen bewirken. Und klar möchte Gott uns helfen und uns unterstützen, aber dafür braucht es den Raum, dass wir Gott in unser Leben hineinlassen, dass er zu uns reden darf, dass er bei uns sein darf, dass er uns unterstützen kann. Und manchmal lässt Gott, der Vater, es eben auch ganz bewusst zu, dass wir in Situationen kommen, die uns nicht gut tun. Also wenn er sich zurückzieht und wir denken, ich kann das besser ohne Gott, und wir dann in schwierige Situationen kommen, dann lässt Gott das auch ganz bewusst zu. Weil es sind oftmals die schwierigen Zeiten im Leben, wo wir erkennen, dass wir Gott brauchen. Es sind oftmals die schwierigen Zeiten im Leben, wo wir sagen, ich schaffe es nicht alleine. Wo wir wieder anfangen zu beten. Wo wir fragen, Gott, wo bist du? Und wo wir uns aufmachen, um Gott in unser Leben hineinzulassen. Also schwierige Zeiten sind nicht nur immer ein Problem, sondern die können auch durchaus zum Segen werden. Und im Fall des Sohnes wird diese Situation zu einem extremen Segen. Also heißt es hier, der Sohn geht in sich. Und sicherlich war das nicht ein Prozess, der innerhalb von 10 Minuten stattgefunden hat, dass er sich überlegt hat, ach, jetzt gehe ich wieder zum Vater zurück, sondern das war mit einem inneren Kampf verbunden. Kann ich meinem Vater überhaupt noch unter die Augen treten? So wie ich mich verhalten habe, in dieser ganzen Ablehnung, in dieser ganzen Ignoranz dem Vater gegenüber, dieses Desinteresse am Hof, am Bruder, kann ich da überhaupt meinem Vater noch unter die Augen treten. Und er hat ja eine gute Strategie, wie er das kann. Er sagt in Lukas 15, 17b: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und er sagt ja dann, kommen wir gleich noch drauf, und ich werde ihn fragen, ob ich nicht ein Tagelöhner bei ihm sein kann. Also er kommt an dieser Stelle an einen Punkt, wo er merkt, er hat Fehler gemacht, so kann es nicht weitergehen. Und er merkt, er muss wieder zum Ausgangspunkt zurückgehen. Ich habe dieses Gleichnis schon öfters in der Predigt gehört und wir machen sehr häufig einen Schwerpunkt auf die Rückkehrsequenz, wo der Vater dem Sohn entgegenläuft und er ihn annimmt und ihm den Mantel gibt und den Ring und die Sandalen, da komme ich auch noch drauf. Aber ich möchte mal ganz kurz an dieser Stelle stehen bleiben, weil für mich ist das ein absolutes Highlight in dieser Geschichte. Der Sohn mit dem ganzen Mist und Dreck, den er gemacht hat, mit den ganzen Fehlern, die er begangen hat, mit der ganzen Ablehnung und auch dieser, muss man schon sagen, fast Hass, dem er seinem Vater und Bruder entgegenkommt. Er kommt zu dem Punkt, dass er sagt, ich kann wieder zurückgehen. Wisst ihr, wir Menschen funktionieren in so schwierigen Situationen oft anders. Wir fangen an, gehen in uns, überlegen, wie kommen wir in die Situation und kommen nicht zu der Erkenntnis, oh, das ist aufgrund meines Verhaltens, sondern sagen, der ist schuld. Der hat so eine blöde Entscheidung getroffen und jetzt muss ich damit leben. Meine Eltern sind schuld, mein Arbeitgeber ist schuld, meine Nachbarn sind schuld. Also für mich ist es ein echtes Highlight in der Geschichte, dass der Sohn sein Leben überdenkt und zur Erkenntnis kommt, ich bin schuld. Er hätte genauso gut sagen können, warum hat mir mein Vater bloß mein Erbe ausbezahlt? Hätte er doch nicht machen sollen, jetzt habe ich es verschwendet. So ticken wir manchmal. Und auch hier an der Stelle nochmal, er traut sich wieder unter die Augen des Vaters zu kommen. Auch das ist für mich ein Highlight in der Geschichte. Ja, wie viel Streit, wie viele Konflikte gibt es bei uns in unseren Familien? Väter mit Söhnen, Mütter mit Töchtern, Eltern mit Kindern, Geschwister untereinander. Jetzt ist Weihnachten gerade vorbei, da trifft das einen wieder ganz besonders. Und der Schmerz kommt an Weihnachten oftmals besonders, was Familienkonstellationen, die dysfunktional nicht in Ordnung sind, hoch. Und deshalb ist es, was der Sohn hier tut, für mich ein echtes Highlight. Er kommt zu sich und sagt, ich habe Mist gebaut und ich muss zum Vater gehen und mich dafür entschuldigen. Was für eine Größe hat der Sohn? Haben wir die Größe, zum Vater hinzugehen, zur Schwester hinzugehen, zur Mutter hinzugehen und zu sagen, hey, so wie ich dich behandle, ist es nicht in Ordnung. Ich habe da und da in der Situation was gemacht, dafür möchte ich mich bei dir entschuldigen. Also auch das ist Teil dieses Gleichnisses. Und nicht nur, dass der Vater wartet und den Sohn wieder als Sohn annimmt, sondern der Sohn nimmt Verantwortung für sein Verhalten und sagt, ich muss etwas in Ordnung bringen. Wir alle haben etwas in Ordnung zu bringen. Und wenn du eine Beziehung hast, die du in Ordnung bringen musst, dann sei dir gewiss, dass Gott dich darin unterstützt, weil er möchte, dass Versöhnung und Vergebung geschieht. Also das mal an der Stelle auch in der Verantwortung, die da auf den Sohn kommt. Er hat Verantwortung übernommen. Und jetzt kommt er eben zu der Überzeugung, er geht nach Hause zu seinem Vater. Er weiß, dass, so wie er seinen Vater erlebt hat, er hofft, dass er seinem Vater wieder unter die Augen kommen kann. Und jetzt wieder aufs Geistliche übertragen, so wartet auch der Vater im Himmel auf jeden Einzelnen von uns, dass wir immer wieder die Entscheidung treffen, das Zimmer, das er im Himmel bereitet hat, das Zuhause, das er uns geben möchte, dass wir das immer wieder beziehen. Er wartet auf uns. Auch heute Morgen sagt er, komm nach Hause, komm zu mir. Und dann geht der Sohn, geht dann los und es ist ihm schon klar, dass er Mist gebaut hat und er nicht einfach jetzt so tun kann, als ob nichts wäre. Und deshalb kommt er zur folgenden Strategie. Brauchen wir die nächste Folie. Ich werde zu meinem Vater sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Wow, das ist schon mal eine demütige und gute Strategie. Also dieser Mut, Verantwortung zu übernehmen, sich auf den Rückweg zu machen, gleichzeitig zu erkennen, er hat wirklich Mist gebaut, das hat jetzt Konsequenzen. Ich bin nicht mehr wert, Sohn zu sein. Das ist in den Augen der Gesellschaft richtig. Du kannst nicht Menschen so vor den Kopf stoßen und dann nachher sagen, ja komm, Schwamm drüber, alles okay. Nein, das hat Konsequenzen und der Sohn erkennt es. Und man kann sich vorstellen, so stelle ich mir das vor, der Sohn kündigt da seinen Schweinejob. Hier kann man mal sagen, Schweinejob. Manche haben ja auch Schweinejobs, aber ohne Schweine. Und wie er sich jetzt auf den Weg macht und vielleicht, wir lesen das ja in dem Gleichnis an der Stelle, dass er zu der Erkenntnis kommt, er geht zum Vater und er sagt dann, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und man kann, also ich stelle mir das immer so vor, er geht los, er geht nach Hause und formuliert an dem ersten Satz, den er dem Vater sagen wird. Also in schwierigen, heiklen Gesprächen ist der Eröffnungssatz extrem wichtig. Also mit dem Eröffnungssatz entscheidet sich, ob ein heikles Gespräch gut oder schlecht verläuft. Also hat er sicherlich sehr viel Gedanken investiert. Vater, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel. Nee, gegen den Himmel erst, ich bin ja geistlicher Mensch, gegen den Himmel und vor dir. Und man kann sich das so vorstellen, wie er so seine Worte sich zurechtlegt. Vielleicht hat er auch Angst gehabt, da kommt er an den Hof von dem Vater, der hat einen riesen Schreibtisch da und die ganzen Knechte, die für ihn arbeiten und hat schon ein bisschen so das Zittern in den Knien und formuliert seine Worte und ja, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Ja, das ist gut, bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Was bin ich dann? Ah, mach mich doch wie ein deiner Tagelöhner. Genau. Also Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Mach mich wie, ja super, mach mich wie ein deiner Tagelöhner. Und jetzt geht er so los und er hat natürlich nicht mit dem Charakter des Vaters gerechnet. Er geht los und wir haben gehört, der Vater, der ging wohl immer wieder Ausschau halten auf diese Straße. Ich finde, es war im Film sehr schön dargestellt, wie man sich das vorstellen kann. Und dann heißt es, der Vater war innerlich bewegt. Und dieses Wort innerlich bewegt, das ist ein Wort, das steht quasi für, da dreht es einem vor Mitleid die Eingeweide um. Ein Erbarmen in einer Tiefe. Das gleiche Wort, als Jesus bewegt ist, als er die vielen Menschen sieht, wie sie ohne Hürden sind. Und wo er sagt, die Ernte ist groß, der Arbeiter sind wenig, sende doch Arbeiter. Betet, dass der Herr der Ende Arbeiter in die Ernte sendet. Das ist das gleiche Wort. Jesus war bewegt, als die Menschen ohne Hirten sah. Der Vater ist bewegt, wie ihm die Eingeweide voll Erbarmen sich umdrehen, dass er seinen Sohn kommen sieht. Und dann verhält er sich völlig außerhalb der Norm und der Kultur der damaligen Zeit. Er läuft dem Sohn entgegen, er umarmt ihn, er küsst ihn, er küsst ihn, er nimmt ihn an, er wartet nicht mit dem Stock und der Rute auf den Sohn, läuft ihm entgegen und der Sohn, völlig überwältigt, weiß gar nicht, wie ihm geschieht und ihr wisst ja, er hat sich ja den ganzen Weg über überlegt, was er vom Vater sagen will. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Jetzt brauche ich mal die nächste Folie. Und er stößt den Vater ab und er sagt zu dem Vater, Vater, warte, ich habe ein Sprüchchen gelernt. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Und wisst ihr was? Und jetzt fällt der Vater dem Sohn ins Wort. Er kann nicht mehr sagen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Er schafft es nicht, seinen Eröffnungssatz für das heilige Gespräch, das er in all den Stunden sich zurechtgelegt hat, fertig zu sagen, weil den Vater das gar nicht interessiert. Er hat nicht mit dem Charakter des Vaters gerechnet. Der Vater unterbricht ihn und sagt zu den Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Was ist das für ein Vater, der so mit einem Sohn umgeht, der ihn so getreten und verachtet und abgelehnt hat? Was ist das für ein Charakter eines Menschen, dass er so bei aller Verletzung mit dem anderen umgeht? Es ist unmenschlich, es ist göttlich. Ich kenne keinen Menschen, der so von sich wegschauen kann und so vergebend sein kann. Und da zeigt sich der Charakter Gottes, der so anders ist, als wir Menschen miteinander umgehen. Und doch auch Ansporn für uns mit Menschen, die an uns gesündigt haben, an uns schuldig geworden sind, umzugehen. Und es interessiert ihn gar nicht, wo er war, wo er herkommt, was er getan hat. Er verschwendet darauf gar keinen Gedanken, sondern er ist froh, dass der Sohn, der verloren war, zurück ist. Und er gibt ihm seinen Mantel. Ein Mantel, das war damals wie in einer Zeremonie quasi. Wenn man den Mantel bekommen hat, wurde man als Sohn anerkannt. Er bekommt den Siegelring. Das ist, wie wir, wenn wir heute von unserem reichen Vater die Kreditkarte bekommen mit der Unterschrift nach Vollmacht. Ja, mit dem konnte er wieder Verträge machen. Er wurde nicht als Tagelöhner eingestellt, sondern als Sohn mit dem Mantel wiederhergestellt, mit dem Siegelring, die Vollmacht auf das Vermögen, das noch da war, das noch nicht im Erbe ausbezahlt war, und die Sandalen als Sinnbild, dass er tatsächlich freier Mensch ist, denn Sklaven liefen barfuß. Freie Menschen hatten Sandalen an. Und das macht der Vater alles, als der Sohn zu ihm kommt. Und dann sagt er, bring das gemästete Kalb, wir wollen schlachten, essen, fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Also der Vater bezeichnet hier an der Stelle wirklich seinen Sohn, er war tot, er war nicht wie tot, er war nicht, dass er irgendwann tot ist, sondern er war tot. Er war weg, er hatte keinen Zugriff auf ihn, er hatte keine Beziehung mit ihm. Da war kein Leben in ihrer Beziehung. Und er wusste nicht, wo sein Sohn ist, und es war für ihn, er war tot. Und so ist es, wenn wir getrennt von dem himmlischen Vater leben. Dann ist zwar Leben in uns, Leben als Menschen, die ihr Leben verprassen, Leben als Menschen, die bei den Schweinen hausen, aber es ist kein Leben in dem Sinne, was Gott für dich hat. Und er sagt, jetzt ist er gefunden worden. Jetzt wollen wir fröhlich sein. Jetzt ist wieder Leben in ihm. Indem wir zurückkehren in die Arme des Vaters, werden wir jetzt wieder im Geistlichen wiederhergestellt zu einem Leben aus der Fülle Gottes, aus den Gedanken Gottes, aus den Ideen Gottes, die so enorm großartig sind, wie wir es uns nicht vorstellen können. Also Gott lässt den Sohn gehen, lässt sein Erbe verprassen. Er sagt, wenn du es besser kannst ohne mich, dann mach es. Aber ich warte auf dich, und wenn er zurückkommst, nehme ich dich an. Ich vergib dir deine Schuld. Großartig, können wir Menschen in dem Maße nicht. Gott macht das, vergibt die Schuld und sagt, du bist mein Kind, gefunden, lebendig. Ich freue mich, dass du wieder hier bist. Er befreit ihn aus diesen einengenden äußeren Umständen und gibt dem Sohn seine Identität wieder. Genau das ist das, was Gott mit dir und mit mir macht. Wenn wir bei ihm sind, schenkt er uns die Identität als Kind Gottes, als Sohn Gottes, als Tochter Gottes, die eine unerschütterliche Identität ist. Bei all den Stürmen, die kommen, bei all den Fragen und Zweifeln, die sind, das ist eine Identität, die dir niemand rauben kann. Darum geht es letztendlich in dieser Geschichte. Egal, wo du warst, egal, was du getan hast, egal, wo du jetzt stehst, du kannst immer zum Vater zurückkommen. Er vergibt dir, er nimmt dich an und er stellt deine dir zutiefst zustehende Identität wieder her. Sohn Gottes, Tochter Gottes. Darum geht es in der Geschichte. Und es braucht dazu die Bereitschaft und den Mut, Verantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen und zu sagen, ich alleine kriege nicht hin, ich gehe zum Vater. Das braucht es von dir. Schön, wenn du beim Vater schon zu Hause bist. Noch schöner, wenn du zum Vater heimkommst, weil du dich entscheidest, Verantwortung für ihn, für dein Leben zu übernehmen und zu ihm zu kommen. Wir hören jetzt zum Abschluss von der Predigt ein Lied, das spielt die Band. Vielen Dank. Es ist Englisch, leider. Der deutsche Text steht im Gottesdienstflyer. Ich habe mir das Lied gewünscht, weil es so wunderbar zu diesem Thema passt. Guter, guter Vater. Wir haben keinen guten Vater, wir haben einen guten, guten Vater. Er meint es so gut mit dir. Und nimm dir doch einfach in dem Lied nochmal, wir werden die Worte nicht einblenden, es ist wirklich als Vortragslied gedacht. Nimm dir doch in dem Lied Zeit, zu überlegen, der Vater wartet auf dich. Er sehnt sich nach dir. Er hat einen Raum für dich bereitet. Und was macht das mit dir? Was macht das mit dir? Wie willst du dem Vater im Himmel begegnen? Amen.